Guten Morgen miteinander. Was für ein Moment. Hä? Der erste Gottesdienst in den neuen Räumen. Wie viel haben wir gebetet für neue Räume? Wie viel haben wir auch, ja, davon geträumt vielleicht auch? Und wie viel ist geschaffen worden auch in den vergangenen Wochen und Monaten? Ist einfach der Hammer. Und jetzt ist es soweit. Aber jetzt, die neuen Räume, die sollen ja nicht einfach nur unser Lebensgefühl ein bisschen erhöhen, dass wir es so schöner haben, sondern mein Wunsch ist, dass die neuen Räume für uns wie ein Mahnmal, das uns sagt, hey, es ist noch mehr möglich mit Gott. Es ist das möglich, was du glaubst. Und auch, dass es auch einfach noch mehr möglich ist, mit den Menschen von heute auch durch die schönen Räume zu zeigen, hey, bei Jesus ist es gut. Er hat eine wunderbare Botschaft für dich. Und um das geht es auch. Räume sind wichtig. Ich glaube, Räume sind wahrscheinlich noch nie so wichtig in der Kirchengeschichte wie heutzutage. Und doch geht es heute um etwas, das noch wichtiger ist. Ich würde sagen, sogar noch viel wichtiger. Die stärkste Waffe im Arsenal der Gemeinde. Die erste Gemeinde, die war unaufhaltsam, weil sie den Wert vom Gebet erkannt und auch genutzt hat. Auch nach Tiefschlägen. Wir steigen ein in einen Text aus Apostelgeschichte. Das ist ja so ein spannendes Buch, die Apostelgeschichte. Und zwar im 12. Kapitel. Wir befinden uns inzwischen im Jahr 44 nach Christus. Also so rund 12 Jahre nach der Kreuzigung von Jesus. Es ist schon ein paar Jahre her, dass Pfingsten passiert ist, dass die erste Gemeinde entstanden ist. Und wir steigen da ein, die ersten 4 Verse. Wir lesen da, um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, der Apostel, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote, das sind gerade die Tage nach Passafest, wo ganz viele Juden in Jerusalem waren. Also eine wunderbare Sache für den Herodes, um den Juden zu zeigen, hey, schaut, was ich tue für euch, ich arbeite für euch, ich tue da die Christen eliminieren. Den, also den Petrus, setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an 4 Abteilungen von je 4 Soldaten zur Bewachung. Wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Pass, also nach diesem ungesäuerten Brot, nach diesem Tag, dem Volk vorzuführen. Die erbarmungslosen Angriffe vom Widersacher gegenüber der Gemeinde haben also wieder eingesetzt in der Zwischenzeit. Und zwar durch den König Herodes Agrippa I. Das war der Enkel vom grossen König Herodes, der zur Zeit der Geburt von Jesus gelebt hat. Der Enkel. Und der Herodes, der ist an den 5 Büchern Mose, also am Gesetz von Mose, zugeneigt gewesen. Also hat er sich ein bisschen inspirieren lassen von diesem Gesetz. Und er hat den Juden gefallen. Oder wenn er Juden gefallen hat, hat er eine einfachere Regierungszeit gehabt dort. Und so hat er den Apostel Jakobus umbringen lassen mit dem Schwert. Und der Apostel Jakobus, das ist ja einer vom engsten Jüngerkreis gewesen, von diesen 3, mit dem Petrus und dem Johannes zusammen. Er ist jetzt also der erste Märtyrer geworden unter den Apostel. Das war für die junge Gemeinde ein Schock gewesen. Es war wirklich schwer gewesen. Sie hat einen von ihren wichtigsten Leuten verloren. Sie hat aber gar nicht lange Zeit gehabt zum Trauern, weil dann ist schon die nächste Katastrophe gekommen. Der Herodes hat gemerkt, dass die Juden das toll finden und hat den Petrus verhaften lassen. Ein weiterer Mann aus dem innersten Jüngerkreis, aus dem Dreierkreis. Jedem ist ganz klar gewesen, dass an Petrus das Gleiche blüht wie im Jakobus, dass er unter Lebensgefahr steht. Er ist von 4 abteiligen Soldaten, also an je 4 Soldaten bewacht worden. 2 sind an Petrus angekettet gewesen, im Gefängnis, und 2 haben jeweils vor der Türen raus gewacht. Also menschlich gesehen, unmögliche Situation. Bestimmt hat ja gemeint, schon für den Jakobus gebetet. Schon da, oder? Innig gebetet, intensiv, dass er da nicht ums Leben kommt. Aber Gott hat die Gebete nicht erhört. Gott hat den Jakobus sterben lassen. Und zwar noch so einen schwierigen König, sage ich jetzt mal. Und ich habe mir überlegt, wahrscheinlich kennen wir diese Gedanken auch, oder? So Gedanken, warum greift Gott jetzt nicht ein? Warum macht er kein Wunder? Warum lässt er etwas zu? Und wir haben das auch gesungen, vorher in einem Lied, dass wir Gott nicht immer verstehen. Ist wirklich so. Manchmal haben wir grosse Fragezeichen. In dieser Gemeinde, in der ich das Kandidatenjahr gemacht habe, sind in den letzten Jahren 3 Familienväter ums Leben gekommen. 2 wegen einer Krankheit und jemand wegen einem Unfall, der aber nachher noch nicht gestorben ist. Wir hätten noch beten. Wir haben für alle 3 gebetet. Zum Teil hat es kleine Kinder gehabt. Gott, warum lachst du? Warum hast du es zugelassen? Also ich weiss es nicht. Und einfach wirklich die offenen Fragen. Aber was ich weiss, Satan will diese Situationen ausnutzen und uns Zweifel säen an Gott. Was er wie sagt, weisst, Gott interessiert sich letztlich doch nicht wirklich für dich. Du kannst ihm nicht vertrauen, beten nützt nicht viel. Lass es doch sein. Er will uns entmutigen. Und wenn wir diesen Gedanken nachgeben, dann hat er wieder Sachen letztlich gewonnen. Die Gläubigen in Jerusalem, die hätten alle Grund gehabt zum Resignieren. Schließlich haben sie erlebt, wie ihr Gebet für Jakobus nichts genützt haben. Aber was haben sie gemacht? Sie haben das gemacht. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Christen haben gewusst, die Lage von Petrus ist sehr ernst. Also mit grosser Wahrscheinlichkeit, also er steht kurz vor dem Tod, er wird hingerichtet. Und mit Gewalt befreien haben sie den Petrus nicht können. Was haben sie schon ausrichten gegen die römische Weltmacht? Sie hätten können probieren, den Herodes bestechen. Das hätte Chancen gehabt auf Erfolg. Der wäre vielleicht darauf eingegangen, oder? Bestechen. Aber das haben sie nicht wollen. Und was haben sie gemacht? Sie haben probiert, den Petrus aus dem Gefängnis rauszubetten. Menschlich gesehen ist das lächerlich. Also ich denke, wenn der Herodes das erfahren hat, dass Christen beten, dass der Petrus zum Gefängnis rauskommt, dann hätte er sich wahrscheinlich in den Schranz gelacht, oder? Der dachte, ja, was, jetzt habe ich aber Angst. Ich fange aber uiuiui. Der hätte wahrscheinlich gelacht. Eigentlich ist es absurd, jemanden aus den Klauen der römischen Weltmacht zu befreien, ohne den Finger zu rühren. Aber genau das hat funktioniert. Wir werden es dann noch sehen. Wir kommen da, haben wir eine Schulung über das Gebet. Und in diesen paar Worten da ist kein einziges Wort zu viel. Von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Wir lernen da wirkungsvoll zu beten. Und ich möchte mit uns mal durchgehen, kurz, es gibt 4 Punkte, was sie da gemacht haben. Es heisst auch, sie haben zu Gott gebetet. Aber man sagt, ja, zu wem denn sonst? Also, das ist ja lustig, das hätte es ja gar nicht gebraucht, der Zusatz, oder? Warum steht das da? Warum steht das? Die ersten Christen, die sind sich bewusst gewesen, wer ihres Gegenüber ist. Dass es der lebendige, allmächtige Gott ist. Und ich weiss nicht, wie es euch geht. Vielleicht geht es ja manchmal wie mir. Ich bete zwar und ich sprich Gott auch an. Und doch ist es, wie wenn ich so Wort in einen leeren Raum spreche. Und zwar, weil ich gedanklich nicht bei der Sache bin. Und weil ich mir nicht bewusst bin, wer vis-à-vis von mir sitzt und mir zulässt. Geht es einem manchmal auch so? Es wird uns auch nicht bewusst sein, in dem Moment, was der für eine Macht hat und was der bereit ist, für mich zu tun. Ich glaube, wenn wir uns das mehr bewusst wären, dass ich jetzt in Gottes realer Gegenwart bin, dass er mir zulässt, ich glaube, ich würde meine Lasten nach dem Gebet nicht wieder aufnehmen und mit mir mittragen. Ich würde sie bei ihm lassen. Und dazu würde ich viel mehr beten. Wir würden mehr beten. Wir würden ständig zu dieser gewaltigen Majestät kommen mit unseren Anliegen. Wir wären stolz darauf, auf das Vorrecht, dass ich darf zu dem grossen Gott kommen. Ich würde nicht fragen, wie lange muss ich jetzt noch, dass es okay ist, sondern ich würde wahrscheinlich andere Aufgaben, wir würden sie zurückstellen. Wahrscheinlich zum Teil sogar vernachlässigen. Das würde uns anziehen, das Bewusstsein. Und der Gott, der ist der allmächtige, lebendige Gott. Und der konzentriert sich jetzt nur auf mich. Ich bin da und er schaut mich an und nur Ohren für mich. Und ich kann ihm das sagen, was mich bewegt, was mir wichtig ist. Das ist der Hammer. Jetzt ist aber auch die Frage, wie kann ich überhaupt sicher sein, dass er mich wirklich hört? Dass ich beim Beten sogar vor ihm bin. Hebräer 10, Vers 19 sagt es das. Deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das Blut von Jesus hat den Weg geöffnet. Wisst ihr, eigentlich dürften wir vom Allerheiligsten nicht einmal Türfallen anlangen. Weil unsere Schuld, die Lebensschuld von uns Menschen trennt uns von dem heiligen, lebendigen Gott. Aber dank Jesus, weil er bereit war, unser Versagen auf sich zu laden und durch seinen Tod aus der Welt rauszutragen, durch das gibt es jetzt einen Ausweg. Und jeder, der Jesus, der vor Jesus zu seinem Versagen steht und in sein Leben einlädt, der bekommt ein neues Leben über, das gereinigt ist. Völlig gereinigt. Und mit dem gereinigten Leben kann man vor Gott bestehen. Nur mit dem Leben in Christus kann man vor Gott bestehen. Und dann ist man nicht nur duldet im Himmel, so mit ein bisschen schlechtes Gewissen und so, ich darf jetzt sagen, ich darf da sein und Näckchen hückeln. Nein, ich bin dort beheimatet. Als Kind Gottes, mein Name irgendwo, boah, dick angeschrieben. Kind Gottes, Erbe. Wow, mega. Das ist Hammer. Und das gilt für die das annehmen. Und dann, wenn wir dann beten, dann sind wir quasi, sitzen mit dem himmlischen Vater auf den Knien, im Bild gesprochen. Und wir reden wie ein Kind zu seinem Papa redet. Und zwar zum stärksten und zum liebsten Papi, was es überhaupt gibt. Und er kennt mich mit Namen. Er muss nicht überlegen, oh, ja, wie heisst du schon wieder von diesen Millionen von, oh, du bist, nein, du bist nicht das eben. Oh, ja. Der kennt meinen Namen, der weiss alles von mir und er liebt mich. Wenn Jesus in deinem Leben wohnt, dann hast du eine Garantie. Immer wenn du betest, stehst du im Geist vor Gottes Thron. Das ist es so. Und du hast eine Audienz mit dem, der keine Grenzen hat. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du anfängst zu beten, dass du dir immer wieder bewusst machst, mit wem rede ich jetzt eigentlich? Oder wie sie gesagt haben, zu Gott haben sie betet. Mach dir bewusst, in welcher Stellung du jetzt stehst, dass Gott wirklich gerade da ist. Und du redest ihn an. Schenk dir seine Aufmerksamkeit. Ich glaube, ich bin überzeugt, wir würden anders beten. Ich habe das jetzt gerade im Zug mit der Predigt, mit Vorbereitung, habe ich das ganz bewusst, jetzt haben wir mir selber hinter die Ohren geschrieben. Und es ist wirklich so. Man betet anders. Das ist wie wenn man mit jemandem redet. Das ist nicht das Gleiche, wenn du in den Raum redest. Und bei Gott ist es genauso. Der zweite Punkt, die Gläubigen haben anhaltend betet. Die haben nicht aufgehört, sind dran geblieben. Ich glaube nicht unbedingt, dass man meinen muss, die haben 24 Stunden ihre Minuten gebetet, ohne mal aufs WC zu gehen oder so. Ich glaube, die haben immer wieder gebetet. Und das griechische Wort, das dafür anhaltend steht, das meint auch ein Gebet, wo mit ganzem Ernst gesprochen wird. Ernst. Und das hat auch Ausdruck nach einer Intensität. Man streckt sich aus zu Gott, dass er das Anliegen erhört. Das geht bis ins Körperliche hinein, dass man sogar vielleicht sich anspannt beim Beten, weil es einem so wichtig ist. Ist Intensität. Wo Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat, heisst das Wort auch. Er hat so gebetet, er hat sogar Blut geschwitzt. Da kann man wirklich schwitzen kommen. Und vielleicht müssen wir Jesus ja beten, dass er uns neues Anliegen gibt für gewisse, also neue Last gibt für gewisse Anliegen, dass man überhaupt so beten kann. Weil irgendwie einfach so Knopfdruck, so beten kann man fast nicht. Weil das ist anstrengend. Aber ich glaube, dass man auch darauf achten, dass man nicht einfach so ein bisschen locker, flockig, ein bisschen betet, sondern immer wieder auch probiert, hey, jetzt will ich mal wirklich wieder mal ringen, intensiv beten. Und ich denke, dass das etwas ist, wo man sich bewusst muss auch, sagen und dann probieren zu machen. Der dritte Punkt, sie haben für ihn zu Gott betet. Das heisst, sie haben für den Petrus ganz konkret gebetet. Da geht es also um ein konkretes Gebet. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo man rasch abrutscht in so allgemeine Aussage, Floskeln. So im Sinne von, Herr, segne die Person. Ja, was heisst das konkret? Was soll Gott jetzt genau machen? Also ich bete das manchmal auch. Man kann ja manchmal so einsteigen und dann geht man ein bisschen konkreter. Aber wir wissen, wenn man es allgemein bleibt und schenk, dass es gut kommt. Was heisst das genau? Schau du, führ du. Einfach so, es ist ein bisschen unkonkret. Und wenn ich bete, wie gesagt, etwa auch so, probiere aber dann auch Schritte zu gehen, konkreter zu werden. Weil ich glaube, wenn man unkonkret bleibt, haben so Gebet weniger Kraft. Glaub es. Ich habe vor 3 Wochen ein Zeugnis gehört von einer Frau, die hat ihre Arbeitsstelle verloren und hat dann gebeten, dass Gott ihre neue Arbeitsstelle gibt. Und zwar hat sie konkret gebeten. Das heisst, sie hat dann gebeten, sie möchte gerne eine Arbeitsstelle, also sie hat dann Jesus, ich hätte gerne eine Arbeitsstelle, wo ich alle 2 Montagabend frei habe, dass ich kann in den Hauskreis gehen. Ich möchte alle 2 Wochenabend am Dienstag in die Gebetsstunde, ich möchte am Donnerstag in die Chorprobe und am Sonntag möchte ich in den Gottesdienst. Einfach eine Stelle, wo das möglich ist. Und jetzt muss man wissen, die Frau hat in der Pflege geschafft. Und da weiss man ja, das ist ein bisschen schwierig. Und Gott hat ihr genau so eine Stelle geschenkt. Das ist der Hammer. Also ich möchte uns Mut machen, dass wir probieren zu überlegen, was will ich jetzt genau für mich oder für die Person und dann beten. Was ist mein Wunsch? Konkret beten. Der 4. Punkt, das heisst, die Gemeinde hat gebetet. Der 1. Gemeinde ist von Anfang an neben dem Einzelgewicht das Gebet der Gemeinschaft. Das gemeinsame Gebet auch wichtig sein. Schon in Apostelgeschichte 2 lesen wir, dass sie beständig geblieben sind in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und in dem Gebet. Beständig miteinander geblieben sind. Und sie haben Wunder erlebt im gemeinsamen Gebet. Einmal hat es sogar ein Erdbeben gegeben wegen ihrem Gebet. Ja, hoffentlich sind sie gut versichert gewesen. Aber ich glaube, dass, wie es der Markus vorher gesagt hat, ich glaube auch, dass da wirklich noch ein grosses Kraftpotenzial verborgen liegt, wo wir bis jetzt noch nicht ganz gehoben haben. Wahrscheinlich noch mehr zu heben haben, als wir schon haben. Natürlich sind Einzelgebete wichtig. Aber Gott legt ein besonderes Augenmerk auf das Gebet von seinen Leuten, von den Gläubigen. Und das sehen wir auch daran, wie heißt das berühmteste Gebet auf dieser Welt? Wie heißt das? Unser Vater. Es heißt nicht mein Vater. Das zeigt es schon, das ist Gemeinschaft, das Gebet ist auf Gemeinschaft angelegt. Und Gott, also die Jünger sagen ja, Jesus lehre uns beten, oder? Unser. Das heisst also, eigentlich ist das Gemeinschaftsgebet ist echt das Normale. Das ist ganz etwas Normales. Wie das Einzelgebet ja auch. Wenn eine Gruppe von Christen, ja sogar eine ganze Gemeinde, einmütig betet und es steht nichts zwischen ihnen, sie haben bestimmte Anliegen, die sie teilen von ganzem Herzen. Und sie betet anhaltend und konkret. Das Gebet ist die wichtigste und die stärkste Waffe in der Gemeinde. Das ist die wichtigste und stärkste Waffe, die die Gemeinde zur Verfügung hat. Mehr als alles andere. Und ich finde, man sollte die stärkste Waffe nutzen. Niemand würde so die Waffe liegen lassen, sondern würde sie auch nutzen. Sind ihr überzeugt, dass so ein Gebet, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, dass das mehr auslösen würde und Gott würde mehr wirken, als er würde machen, wenn man es nicht betet? Wenn ja, dann müssten wir uns doch darum bemühen. Und dann müssten wir sagen, hey, der Gebetsabend, das ist eigentlich der wichtigste Abend der Woche. Oder ich muss mich irgendwie dort einklinken. Aber schon auch, nicht nur einfach da hückeln auf dem Stuhl, sondern alle 4 Punkte. Und dann miteinander lehren und ringen und sich helfen, dass man das ausschöpfen kann. Ich glaube, es liegt darum, so ein besonderer Segen vom Gemeinschaftsgebet, weil wir so Jesus enorm ehren. Denken wir mal an einen Gebetsabend. Da kommen alle möglichen Leute. Da kommen Banker, da kommen Familienfrauen, da kommen Lehrerinnen, da kommen Stromer. Und die kommen aus ihrem strengen Alltag, sind alle müde. Und sie kommen gleich. Die haben alle viel zu tun. Die kommen. Und nachher, was machen sie? Hocken auf den Stuhl, die Hände falten, stundenlang etwa, und dann stehen sie auf und gehen wieder. Mega produktiv. Und warum machen wir das? Weil wir überzeugt sind, Jesus, du kannst helfen, du wirst aufgrund von diesem Gebet, wirst du etwas tun. Du wirst schützen, du wirst Weisheit geben, du wirst Frieden schenken und so weiter. So ehren wir Jesus. Wir ehren ihn durch nichts tun, oder? Wir würden so gerne etwas machen, aber weil wir jetzt so... Das ist wie ein Ausdruck von Glauben. Ich sage, ja, Gott wirkt durch das. Und ich glaube, wir können mit unserer Zeit nichts Wirkungsvolleres machen, als dass wir uns ins Gemeinschaftsgebet einklinken. Natürlich, es darf nicht bei dem bleiben, es muss auch weitergehen, aber ich glaube, dass es das Wirkungsvollste ist, was eine Gemeinde haben kann. Und dass da auch ein Schlüssel liegt für eine gute persönliche Entwicklung, aber auch für eine gute Entwicklung von unserer ganzen Gemeinde. Und ich meine, das soll uns jetzt wirklich Mut machen, wenn wir da hückeln. Und wenn wir das probieren, wirklich einzuklinken und Gas zu geben, mit den folgenden vielen Aktivitäten und Lebenszeugnissen und wo wir auch sind, ich bin überzeugt, Gott, der würde uns noch zum Staunen bringen, dass wir nicht mehr aus dem Staunen rauskommen. Ich glaube, es ist wirklich noch mehr möglich. Übrigens, der Moody, der grosse Evangelist Moody, hat einmal das gesagt. Wenn du so viel Arbeit hast, dass du nicht mehr beten kannst, dann sei versichert, dass du mehr Geschäfte hast, als Gott für dich gut findet. Glaube ich auch. Und ich muss sagen, ich bin froh für all die, die treu im Gebetsabend dabei sind. Danke vielmals. Auch wenn es eben, man hat auch sonst genug zu tun. Ich möchte einfach die Gelegenheit an dieser Stelle nutzen, die vielleicht nicht mehr kommen, warum auch immer, oder vielleicht noch nichts entdeckt haben, kommen doch auch wieder dazu. Und vielleicht müssen wir etwas ändern am Gebetsabend. Ich bin bereit, dass wir uns überlegen, hey, wie können wir noch mehr so beten, dass wir wirklich ringen miteinander. Und übrigens, es ist ja auch noch praktisch, oder? Man wird ja auch noch verwöhnt mit einer hoffentlich Botschaft, die einen bewegt, jetzt geht aus der Apostelgeschichte im Moment. Also, man kommt ja auch noch etwas über. Es wäre so genial. Ich glaube, dass man selber auch kann sehr profitieren. Die erste Gemeinde ist zusammengekommen, wie sie gewusst haben, wir sind auf der Seite vom Sieger. Und das gemeinsame Gebet, das ist unsere stärkste Waffe. So wie Jesus ihn wieder näher zum Vater gesucht hat, und aus dieser Verbindung heraus hat er das Werk vom Widersacher, vom Teufel, zunichte machen. Genau so können wir es auch machen. Dass wir aus der Verbindung zu Christus heraus können das Werk vom Widersacher durchkreuzen. Und wisst ihr was? Der Widersacher weiss das besser als wir. Was Gebet auswirkt. Und aus dem Grund versucht er, uns abzuhalten vom Betten mit allen möglichen Mitteln. Er probiert uns auch zu entmutigen und zu sagen, es ist ja gar nicht so viel Kraft dahinter, es bringt gar nicht so viel. Ich habe vor kurzem einen Bericht gelesen von einem Mann, der heisst Arben, ist 35, wohnt in der Schweiz und ist in den Teenagerjahren ist er in Drogen abgerutscht. Und er hat beschrieben, dass er einmal in einem Drogenrausch hat er in seinem Zimmer sind so Schatten rumgehuscht, dunkle Schatten, und er hat Angst bekommen, dann haben die ihn angewürgen. Und er hat eine Panik bekommen. Und in dem Moment ist ihm der Rat von einer Pfarrerin in den Sinn gekommen. Der hat ihm einmal gesagt, wenn du in Not bist, wenn du nicht weiter weißt, dann ruf, bet zu Jesus, ruf ihn um Hilfe an. Und der Arben hat dann zu Jesus geschrieben, hat um Hilfe gebetet und er sagt dann da, in dem Moment wurde es hell im Zimmer. Ich fühlte mich geborgen und spürte intensive Liebe. Und dann hörte ich die Stimme, Arben, mein Sohn, komm zu mir, ich schenke dir neues Leben. Und ich das gelesen habe, und ich fand, wow, was ist, wisst ihr, wir sehen es nicht, die unsichtbare Welt. Wenn wir würden sehen, was unsere Gebete auslösen, was bis Dunkle zurückgedrängt wird, was verändert, dann würden wir viel mehr beten. Jesus, schenke uns doch mehr einen Blick ins Unsichtbare. Vielleicht ist es ja auch gut, dass wir es nicht sehen, aber es würde uns ermutigen, wie wir sehen, dass es etwas auslöst. Es hat eine Kraft. Und das weiß Satan. Darum will er es vom Betten abhalten. Für alles Mögliche. Jemand hat es mal so erklärt. Eines der grössten Anliegen des Teufels ist, die Christen vom Gebet abzuhalten. Er hat keine Angst vor gebetsloser Arbeit in der Gemeinde, gebetslosen Treffen, gebetsloser Religion. Er lacht und macht sich über uns lustig, wenn wir meinen, kein Gebet zu brauchen. Aber er zittert, wenn wir beten. Denn das Gebet verwandelt Normalsterbliche in kraftvolle Menschen. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, dass Gott uns durch diesen Bibeltext Mut machen wird, ganz persönlich. Ich will dir Mut machen, sagt Gott, hör nicht auf zu beten. Hör nicht auf zu glauben und zu hoffen. Es ist noch mehr möglich. Und ich habe noch mehr für dich parat. Durch dich soll noch mehr passieren. Die erste Gemeinde war also in einer hoffnungslosen Lage. Sie haben erlebt, wie der Jakobus unter die Räder gekommen ist, zuerst, also gefangen genommen, und sie haben für das gebetet, das hat nicht genützt, er ist gestorben. Jetzt der Petrus gefangen genommen, sie haben gebetet, nützt etwas, oder quasi hoffnungslos. Aber sie haben gebetet und gesehen, ihr Gebet hat in zweifacher Weise Wirkung gehabt. Die erste Wirkung finde ich noch amüsant. Lesen wir da im Vers 6. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten gebunden mit zwei Ketten und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Petrus weiß, morgen schlägt mein letztes Stündli. Was macht er jetzt? Er schläft wie ein Stein. Ist das normal? Es ist alles andere als normal. Wie kann er nur? Das ist die Folge vom anhaltenden Gebet der Gemeinde. Das finde ich genial. Und die zweite Wirkung sehen wir in den Versen 7 bis 11. Ja. Da heißt es, und siehe, ein Engel des Herrn stand da. Da ist Druck, ein Engel des Herrn stand da und ein Licht leuchtete im Kerker und er schlug Petrus an die Seite. Er weckte ihn und sagte, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es. Und er spricht zu ihm, wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte. Das tat sich ihnen wie von selbst auf. Sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartung des Volkes. Nur eine Klammer, der letzte Satz und aller Erwartung des Volkes. Offensichtlich ist das in Jerusalem ein grosses Thema gewesen. Das Volk hat erwartet von den Juden, der Petrus wird umgebracht jetzt dann. Aber Gott hat etwas anderes vorgehabt. Er hat den Petrus übernatürlich aus dem Gefängnis befreit. Der Engel reißt ihn aus dem Halbschlaf, oder nein, aus den Träumen, und im Halbschlaf marschiert er dann raus. Das ist ein Wunder. Und der Petrus dann kommt er zu sich, und was tut er? Das heisst da, und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Und jetzt muss ich euch nochmal erwähnen, wir sind da mitten in der Nacht. Das Ganze ist mitten in der Nacht passiert. Und das finde ich voll eindrücklich. Es heisst, wo einige versammelt waren und beteten, wo viele. Ihr Lieben, die haben auf Schlaf verzichtet. Die sind am nächsten Tag hundemüde gewesen. Und weil sie gesagt haben, das ist unsere Chance, die einzige Chance, die wir haben, Kraft vom Gebet. Und dann kommt noch ein amüsanter Teil, könnt ihr mal nachlesen in eurer Bibel. Es ist dann so, der Petrus kommt dann zu dieser Maria und klopft an die Tür. Das muss ein grösseres Haus gewesen sein. Und dann kommt die Magd Rode an die Tür. Und sie hat offensichtlich die Tür nicht aufgemacht. Sie hat gehört, wer ist. Hat gehört, Petrus ist draussen. Hat wahrscheinlich fast einen Ohnmachtsanfall bekommen. Ist zurückgerannt zu den Bettern und hat in einer Euphorie gesagt, der Petrus steht vor der Tür. Und es hat Petrus gesagt, es heisst in der Bibel, du bist von Sinnen. Rode, bist verrückt. Der Petrus ist im Gefängnis, hast du schon vergessen. Darum beten wir doch jetzt da. Und das finde ich mega schön, so menschlich. Ist das nicht der Hammer? Sie beten zwar wie verrückt, sie setzen viel Gewicht aufs Gebet und doch glauben sie nicht, dass es derart einschlägt. Das Gebet hat sie quasi links überholt. Was ist links? Ist doch der Hammer. Und das zeigt Gott. Gott erhört auch Gebet, wenn unser Glaube nicht so riesig ist. Gott sei Dank. Aber nur schon die Tatsache, dass ich überhaupt bete, ist Ausdruck von Glauben. Und hat Kraft. Und das soll uns Mut machen. Das Gebet wirkt. Und schließlich lässt Petrus rein. Endlich. Oder vorher hat er ja raus will im Gefängnis und da will er jetzt rein. Schließlich kommt er rein. Er erzählt ihnen, was passiert ist. Und das heisst, und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Was für eine krasse Geschichte. Das ist genial. Die zeigt, wir sind unaufhaltsam durchs Gebet. Und ich habe so gedacht, ein kleines bisschen, dürfen wir das schon erleben. An den Gebetsübungen, ich sage jetzt bewusst wirklich ein kleines bisschen, ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht, was wir für Gebetserhörungen gehabt haben in den letzten Jahren. Und ich habe mir jetzt da nicht auf viel Zeit genommen, einfach was mir so spontan in den Sinn gekommen ist. Und sind zuerst einmal ein paar aktuelle, kurzfristige, also nicht so riesige Sachen, aber zum Beispiel haben wir fürs Freners gebetet, unsere Missionare in Kolumbien, die haben das Visum gebraucht und haben zuerst ein bisschen Mühe gehabt. Wir haben dann gebetet und gleich überabend haben sie das Visum bekommen. Und ganz ähnlich bis Wenks, die in Amerika sind und sich für die Mission vorbereitet, sie auch, sie haben eine Aufenthaltsbewilligung gebraucht. Dort hat es auch so zuerst ein bisschen Ungewissheit gegeben, ein bisschen Verzögerung. Wir haben gebetet und dann innerhalb von wenigen Tagen haben wir Bescheid bekommen, dass sie es bekommen haben. Wir haben zum Beispiel auch für die Jungs schon jedes Mal um schönes Wetter gebetet. Und auch viele Mal ist es wirklich auch schönes Wetter gewesen. Das ist vielleicht so eine Kleinigkeit, aber das sind auch Sachen. Dann haben wir schon auch viel gebetet, dass Gott Kind beschützt. Auch gerade in den Jungs. Und wie viel Mal hat er schon unsere Gebete gehört? Dann vor etwa 4 Jahren haben wir eine Phase gehabt, wo wir recht wenig Kinder hatten im Kids Point. Es waren vielleicht etwa 7 gewesen, so normalerweise. Und wir haben dann angefangen zu beten, dass Gott mir Kind schenkt. Und also aktuell haben wir nicht selten 15, 16 Kinder. Also Gott hat da extrem viel geschenkt. Dann haben wir ja auch in den letzten Jahren für neue Räume gebetet. Und, et voilà, da sind wir. Ist doch mega. Und dann haben wir ja in den alten Räumen, haben wir ja Untermiete gehabt, Kindergarten. Und die Vorgänger, mit denen haben wir ja vom Kindergarten, haben wir ja zum Teil wirklich schwierig gehabt. Schwierige Beziehung, komplizierte Person und so. Und wir haben dann auch gebetet. Und Gott hat einen Wechsel geschenkt und die neuen Kindergärtner, die noch gekommen sind, das sind ja Goldschätze im Quadrat. Die sind so herzig, man hat es so gut mit ihnen. Und ja, dann ist es ja so, da haben wir das jetzt ja alles übernommen in der Rathausgasse. Wir haben immer davon geredet, wir müssen rechnen, 25'000 Franken zu investieren für den ganzen Rückbau. Das haben wir immer im Hinterkopf gehabt. Jetzt hat der Kindergarten alles übernommen. Wir haben keinen Franken müssen ausgeben. Wir haben vielleicht, ich weiss auch nicht, vielleicht 30, 40 Franken für die Entsorgung von Möbel, aber weil wir die alte Bar verkauft haben für 120 Franken, haben wir sogar noch Gewinn gemacht, wenn wir das so, aber ja. Einfach Folge vom Gebet. Dann ist es so gewesen, vor ein paar Jahren haben wir auch intensiv für Kinder gebetet, so unserer Gemeinde, die den Glauben verloren haben. Wir haben mal so Phasen gehabt, wo wir wirklich fest gebetet haben. Und dann sind wirklich 3 junge Männer sind zum Glauben gekommen, in der kommenden Zeit. Das ist der Hammer. Sie sind jetzt noch da. Ich hocke übrigens im Saal rein heute. Das ist der Hammer. Und ich habe gedacht, vielleicht müssen wir wieder mal neu für das beten. Weil jetzt haben wir eigentlich nicht mehr so gebetet. Das ist auch nicht mehr so passiert. Merkt ihr den Zusammenhang? Oder auch einfach, dass Gott individuell gewirkt hat, auch für einzelne Gebetsanliegen, die gebracht worden sind. Ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt, wir würden noch mehr erleben, wenn wir so in die Kraft vom Gebet uns investieren. Und zwar so in diesen 4 Punkten, die wir gesehen haben, dass wir zu Gott beten, uns bewusst machen, wer ist unser Gegenüber. Wir reden wirklich ihn jetzt an. Dann, dass wir anhaltend beten, dranbleiben, aber auch in einer gewissen Ernsthaftigkeit, Intensität. Aber auch, indem wir konkret beten. Was wollen wir denn genau? Was soll er machen bei uns oder bei anderen? Und das 4. Indem wir gemeinsam als Gemeinde beten. Also einmütig betet, dass wir uns helfen, kraftvoll zu sein im Gebet. Und auch, dass wir uns Gebetserhöhungen erzählen. Auch das macht Mut. Und ich fände es auch das gut, wenn wir den Gebetsstunde vielleicht noch mehr auch nutzen könnten, uns auch da mitzunehmen. Nehmen wir neues Land ein, durch die Kraft vom Gebet. Amen. Und wir wollen jetzt heute Morgen nicht nur reden über das Gebet, sondern wir möchten es auch machen. Und zwar singen wir jetzt noch 2 Lieder. Und während dieser beiden Lieder stehen hinten vier Leute, drei Frauen und ein Mann, wo man kann zu ihnen gehen kann und ihnen ein Gebetsanliegen sagen, einfach unter vier Augen, und dann betet die Person für euch. Und ich möchte dir da mega Mut machen. Nützt dich das. Vielleicht brauchst du ein Wunder im Leben. Vielleicht brauchst du Trost. Vielleicht, ich weiß auch nicht, hast du irgendeine Hoffnungslos, oder es hat eine Kette abgefallen im Leben. Vielleicht will Gott heute dich beschenken durch so ein Gebet. Dass du dich traust, jetzt einfach da hinzugehen. Das ist ja nichts gross. Das kann ein kleines Anliegen sein. Ich fände es mega cool. Und wenn wir singen jetzt zwei Lieder danach, stehen alle auf dann nachher. Und in dieser Zeit könnt ihr einfach die Chance nutzen, das Angebot nutzen, wenn ihr möchtet. Das wäre genial. Ich möchte jetzt noch beten und dann singen wir. Herr Jesus Christus, ich möchte dir vielmal Danke sagen, dass ich jetzt darf dich ansprechen und dass du jetzt ein Vis-à-vis bist, dass du dich voll mir zuwendest und dass es immer so ist und dass es bei uns allen so ist und dass du unser Gebet, dass du Kraft drin hast. Ich möchte dich bitten, dass du uns weiterführst auch als Gemeinde, persönlich, dass wir Erlebnis machen können. Bitte hilf, dass wir wirklich Erlebnis machen können, wie du Gott erhörst. Das bitte ich dir für das, was da ist. Nicht, dass wir einfach ein cooles Leben haben, sondern dass wir spüren und erfahren, du bist wirklich real. Danke vielmals. Und jetzt bitte ich dich auch noch um Mut, vielleicht willst du einzeln wirklich ansprechen, dass jetzt jemand das Gebet in Anspruch nimmt, dass wir auch das machen. Dass wir nicht denken, dass denkt, der links, ist doch egal. Danke vielmals, dass du Gutes für uns parat hast, auch jetzt noch heute Morgen. Amen. Dann